Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt herzlich willkommen.
Der Ingeborg-Bachmann-Preis geht an Natascha Gangl.
Gegen 12 Uhr heute stand die Gewinnerin der 49. Tage der deutschsprachigen Literatur fest, die Österreicherin Natascha Gangl. Geboren 1986, setzte sich gegen ihre 13 Mitbewerber durch. Darüber sprechen wir gleich mit unserer Literaturexpertin Wiebke Poromka. Außerdem werfen wir einen Blick in das neu renovierte Ingeborg-Bachmann-Haus in Klagenfurt. Ebenfalls zu Ende gegangen ist das Festival Performing Exiles in Berlin. Wir berichten über einen sehr besonderen Tanzabend auf dem Impulse-Festival in Köln und eine Ausstellung mit Werken der Bildhauerin Nevin Adalak.
Es zieht mir die Schlapp aus. Und ich trage jetzt die Ingeborg.
Wo kommt die hin?
Die Ingeborg kommt in die Steiermark. Die Ingeborg kommt in die Steiermark grüßt, also ich bringe sie dorthin, wo sich, glaube ich, sehr viele eine offene, eine weiche, eine vielsprachige Steiermark wünschen.
Gleich zwei Preise hat die Österreicherin Natascha Gangl heute bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur gewonnen. Den Hauptpreis, also den Bachmann-Preis und den Publikumspreis für einen Text, der nicht so leicht zugänglich ist.
Da, starr, wo kehrst du hin? Wird zur Begrüßung gefragt, wenn nicht sicher, wer vor einer steht, was heißen könnte, wo gehörst du hin? Und fast klingt wie, wo hörst denn du hin?
Das Star, der Stein heißt der Gewinnertext von Natascha Gangl. Und der wurde in der Deutschlandfunk-Literaturredaktion schon am Donnerstag als Favorit gehandelt. Ich habe meine Kollegin Wiebke Poromka aus der Literaturabteilung, die ganze Zeit vor Ort war, gefragt, was das für ein Text ist und warum sich so viele darauf einigen konnten.
Ja, das ist ein Text, der mit Sprache spielt, der die Sprache aufbricht, in Bewegung setzt und wieder neu zusammensetzt, der mit Klängen arbeitet, der klingt und eben auch etwas zum Klingen bringt. Und das hat diese Lesung von Natascha Gangl dann zu einem wirklich faszinierenden Hörerlebnis gemacht. Und das hat eben Publikum und Jury auch begeistert. Das ist ein Text, der unmittelbar politisch ist. Das ist ja die dialektale Form für der Stein. Und dieser Stein in der österreich-slowenischen Grenzregion, der steht am Ort eines beschwiegenen Verbrechens. Hier wurden im Zweiten Weltkrieg jüdische Zwangsarbeiter ermordet, ein Massaker ohne Erinnerung. Ein Stein, der eben kein Gedenkstein ist, denn hier stehen keine Namen auf diesem Stein. Und Natascha Gangl, die begibt sich auf Spurensuche in dieser kontaminierten Landschaft, wie es der kürzlich verstorbene Schriftsteller Martin Pollack einmal genannt hat, und gräbt diese Landschaft um, indem sie eben die Sprache umgräbt.
Die Sprache, ich habe mich gefragt, ob die ist ja eben auch von Dialekt durchzogen, ob das auch etwas aussagt als ja, Sprache als Ort des Geheimnisses oder einer eigenen Identität.
Unbedingt einer eigenen Identität, aber auch vor allen Dingen Dialekt als etwas Schambehaftetes. Dialekt ist ein Indikator für regionale Zugehörigkeit, aber auch für eine Klassenzugehörigkeit. Und er wird bei Natascha Gangl dann in diesem Text auch zu einem Prinzip, das Menschen mit Ordnungsprinzipien versieht. Also dass Menschen separiert, und da hängt dann davon ab, welchen Dialekt man spricht, auf welcher Seite der Sprachgrenze und auch auf welcher Seite der politischen Grenze man steht. Das heißt, Dialekt wird dann eben auch wirklich in politischen Extremsituationen zu einer Frage um Leben und Tod. Und weil man ja auch sagen kann, Dialekt schließt Menschen aus, der Text von Natascha Gangl, der spielt ja zugleich auch mit dem Nichtverstehen, mit dem Missverstehen. Und man entwickelt, während man den hört oder während man den liest, geradezu so eine Lust auch am Nichtverstehen oder Missverstehen und lernt eben auch das auszuhalten. Und das ist auch wiederum auch die politische Kraft, die in diesem Text steht, dass man eben lernt, dass es nicht nur darum geht, immer eins zu eins und ganz eindeutig etwas zu begreifen.
Der Deutschlandfunk verleiht auch einen Preis, und den hat der Berliner Schriftsteller Boris Schumatzky bekommen, Jahrgang 1960, der über Moskau als Heimat schreibt.
Statt zu schreiben, könnte ich fliegen. Ich könnte meine Mutter noch einmal sehen, bevor sie allein stirbt, aber ich schreibe.
Ist das so ein guter Text oder geht es hier vielleicht auch um etwas anderes, um gesellschaftspolitische Aspekte?
Ja, es ist ein guter Text und es geht auch um die Gesellschaftspolitik. Das ist ein Text, der unmittelbar in unsere Gegenwart hineinragt, der spätestens seit 2022, seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, von diesem bestimmt wird. Und der Erzähler des Textes, der ist wie der Autor auch selbst in Russland geboren, hat also antidemokratische Strukturen schon in der Kindheit erlebt und er lebt jetzt mittlerweile in Deutschland, was aber wiederum auch heißt, und davon erzählt dann der Text, dass er unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr gefahrlos nach Russland reisen kann, um seine alte, kranke Mutter zu besuchen. Und deshalb lässt Boris Schumatzky ihn dann schreibend reisen. Und auf diese Weise, und das ist das Besondere auch an diesem Text, wird der Text zu einer Reflexion über Sprache selbst, über das Ringen einerseits mit einem Sprachwechsel, mit der Frage, wie ein in Russland aufgewachsener Autor wahrhaftig und authentisch auf Deutsch schreiben kann. Und natürlich geht es immer wieder auch um eine Sprache, das Russische, das einerseits die Muttersprache des Erzählers und auch des Autors ist, die aber nun eben zu einer Sprache des Aggressors geworden ist und zu einer Sprache, die von politischer Gewalt überformt worden ist und permanent überformt wird. Und der Juror Philipp Tingler, der diesen Text vorgeschlagen hat, der hat gesagt in seiner Laudatio, Korrumpierung der Sprache steht immer am Anfang. Und umso wichtiger ist das eben, weil das ist was, was nicht nur das Russisch betrifft, sondern was wir auch hierzulande erleben in der politischen Diskussion und was aus dieser politischen Diskussion in die Alltagssprache einfließt, dass das durch Literatur und durch eben so einen Text wie den von Boris Schumatzky offengelegt wird.
Zum Schluss, Wiebke, vielleicht kannst du uns noch sagen, war das jetzt ein guter Jahrgang, die 49. Tage der deutschsprachigen Literatur insgesamt, auch wenn du auf die anderen Preise guckst? Es wurden ja insgesamt 6 Preise verliehen.
Es gab einige noch sehr gute Texte und sehr besondere Texte in diesem Wettbewerb. Beispielsweise ein Text von Thomas Bissinger, der einen historischen Roman erzählt, der auch über Verbrechen im Nationalsozialismus erzählt. Thomas Bissinger macht das ganz anders als Natascha Gangl. In gewisser Weise könnte man sagen, konventioneller. Aber er entwickelt auch eine hochpoetische Sprache mit Neologismen, die er schafft. Das hat etwas ganz Leichtes, Luftiges und das schien mir eine besonders gelungene Sprache, um über Gewalt zu erzählen. Der hat leider keinen Preis für diesen Text bekommen, einen Preis bekommen, aber hat den Dreisatzpreis Almutina Schmidt für einen Text, der eigentlich ein ganz gegenwärtiger ist, der in einem Mietshaus spielt. Er heißt Beinahe eine Geschichte. Und im Grunde illustriert dieser Text ganz anschaulich dieses Wahrnehmen und Nicht-Wahrnehmen von Menschen, die in unserer unmittelbaren Umgebung leben. Es stellt sich nämlich nach und nach so ein Mosaik von Gewalterfahrungen heraus, die da in diesen einzelnen Wohnungen, innerhalb dieser einzelnen Familien offenbar dominieren, die man aber als Nachbarin, als Nachbar immer nur so ausschnittsweise wahrnimmt und dann vielleicht wieder ausblendet. Das hat Almutina Schmidt in einen, ja, ich finde, auch hochpoetischen Text verwandelt.
Wiebke Poromka über die Preise beim diesjährigen Bachmann-Preis. Und vielleicht haben einige Besucher und Teilnehmer ja eine Fahrt am Wörthersee entlang nach Klagenfurt gemacht, um sich das neue Ingeborg-Bachmann-Museum in der Henselstraße anzuschauen. Das Haus, in dem die Schriftstellerin, nach der der Preis benannt ist, aufgewachsen ist. Was dort seit Freitag zu sehen ist, das hat sich unser Korrespondent Wolfgang Fichtel angesehen.
Man geht hinten rein, durch die Gartentür, wie bei solchen kleinen Reihenhäusern üblich, über die Terrasse. Nur hier konnten die Architekten etwas anbauen, um aus den 100 Quadratmetern Wohnfläche der fünfköpfigen Familie Bachmann ein kleines Museum machen zu können, sagt Wolfgang Muchitsch, Direktor des Kärnten Landesmuseums. Nur von vorne sieht das Haus noch wie früher aus. Bei Bachmanns.
Ein kleiner Vorgarten mit Rasen, Rosen und dahinter dann ein Nutzgarten. Sehr bürgerlich für Obst, Gemüse, Kleintiere.
Klagenfurt, Henselstraße 26, die sogenannte Villacher Vorstadt. Heute was Besseres, damals Mittelstand. Gut bürgerlich.
Naja, diese Reihenhäuser wurden für Angestellte und Beamte errichtet.
Ingeborg Bachmanns Vater war Volksschullehrer und schon sehr früh Nationalsozialist. Auf Klagenfurt fielen viele Bomben. Die Mutter suchte Schutz auf dem Land mit Ingeborgs beiden jüngeren Geschwistern. Ingeborg Bachmann war da 17 und plötzlich allein in diesem Haus, weil sie in der Stadt die Matura fertig machen wollte, ihr Abitur. Sie beginnt zu schreiben, mein geliebtes Tagebuch, Texte zwei Jahre später, 1945, jetzt bin ich gerettet, ich muss nicht zur Panzerfaustausbildung, weil der Krieg zu Ende ist. Die Engländer stehen am Wörthersee.
Gehen wir mal hinein.
Ingeborg Bachmanns sehr frühe Jahre, das war in Klagenfurt.
Beginnt natürlich mit der Kindheit von Ingeborg Bachmann hier im Haus. Sie hat ja mehr oder weniger ihre Schulzeit, also so von 7 bis 19 Jahren, hat sie hier in dem Gebäude verbracht mit Auszügen aus ihren Tagebüchern. Sie zieht dann nach Wien.
Und ist weg. Aus Kärnten. Endlich, so haben wir das in ihren Texten verstanden. Wien, Paris, Zürich, Rom, das war ihr Leben. Stimmt, nicht so ganz, sagt ihr Bruder Heinz Bachmann.
Das hat man lange Zeit nicht, also wir haben es gewusst, aber in der Wissenschaft und in der Literaturwelt war es nicht bekannt, dass dieses Haus immer der ruhende Pol war.
Sie ist zurückgekommen, schrieb zeitlebens sehr viele Briefe, die jetzt nach und nach herausgegeben werden, gründlich erforscht. Auch die Poststempel.
Da haben die Herausgeber gesagt, aber was ist denn da? So viele Briefe kommen aus Klagenfurt und gehen nach Klagenfurt. Das war denen völlig neu.
Henselstraße 26, das Reihenhaus, der Garten, ein Platz, an dem sich Ingeborg sicher fühlte, sagt die Schwägerin Sheila Bachmann.
Das war ihr Zuhause, wenn sie überall in der Welt war. Es war für sie, ja, ich glaube, ein Platz, wo sie sicher fühlte.
Zwischenzeitlich war Ingeborg Bachmann den Klagenfurtern abhanden gekommen. Auf ihren literarischen Touren weltweit. Deshalb gleich unten im Haus ihre Reisekoffer und auch ihre mondäne Mode.
Das Kleid, das sie bei der Büchnerpreisverleihung getragen hat, ja.
Das Halstuch auffällig, aber nicht gerade Klagenfurter Damen-Oberbekleidung.
Yves Saint Laurent, ja, es war dann doch schon eine luxuriösere Garderobe.
Steil geht's hoch über die Holztreppe ins Dachgeschoss. Dort lagen ihre Bücher. Da steht heute ihr Handwerkszeug.
Das ist ihre originale Schreibmaschine.
Als Schriftstellerin wurde sie die berühmteste Tochter Klagenfurts, wie sie jetzt stolz sagen. Geboren in Klagenfurt, gestorben in Rom, aber dann doch irgendwie zurückgekehrt.
Genau, man zeigt eigentlich dieses Leben, das ja mit der Geburt in Klagenfurt und mit dem Begräbnis in Klagenfurt.
Und jetzt mit dem Bachmann-Haus in Klagenfurt, ja was eigentlich? Eine gute Fortsetzung gefunden hat.
Wolfgang Fichtel über das neu eröffnete Ingeborg-Bachmann-Museum in Klagenfurt. Das Impulse-Festival, bei dem sich die freie Szene trifft, macht dieses Jahr hintereinander Stationen in Mülheim an der Ruhr, Köln und Düsseldorf. Nur ein einziges Mal war dabei die Zusammenarbeit des US-amerikanischen Choreografen Jeremy Nett mit der Gruppe Impilo Mapanzula zu sehen. Am Freitag am Schauspiel Köln unter dem Titel Blue Nile to the Galaxy Around Olodumare. Das klingt etwas rätselhaft, auch wenn man es übersetzen würde, ist aber eine Anspielung auf ein Album der Jazzmusikerin Alice Coltrane. Impilo Mapanzula haben sich nach dem südafrikanischen Panzula benannt. Das ist eine urbane Tanzform, die eng mit dem Widerstand gegen die Apartheid verbunden ist. Und hier ist das Bindeglied zu Jeremy Nett, der sich seit vielen Jahren mit der Frage beschäftigt, wie sich die Apartheid in die Körper der Menschen eingeschrieben hat. Wie das nun alles zusammenging, das weiß Nicole Strecker, die für uns auf dem Blauen Fluss zur Olodumare-Galaxie gereist ist.
Was wäre, wenn die Welt einfach schwarz bliebe? Die Frage kann aufkommen, wenn wir zu Beginn sehr lange im Stockdunkeln sitzen und wie in ein schwarzes Loch im All starren, während aus den Lautsprechern in voller Länge die 9-minütige Komposition Andromeda Suffering von Alice Coltrane dröhnt, gewaltig hochgepegelt. Irgendwann kommen Nebelschwaden auf uns zu und es fühlt sich ein bisschen so an, als schwebe man selbst durch den Andromeda-Nebel, der 2,5 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie unserer Milchstraße. Mit diesem wirklich grandiosen Sound-Raum-Erlebnis startet Jeremy Netz Choreografie. Ein kontemplativer Trip, den der US-Amerikaner gemeinsam mit 5 südafrikanischen Tänzerinnen und Tänzern von Impilo Mapanzula entwickelt hat. Sie seien keine Kompanie, betonen die Mitglieder, eher eine Struktur, die die Leidenschaft für den Panzula-Tanz eint. Schon in den 1950er Jahren, zu Beginn der Apartheid in Südafrika, entwickelten sich Vorformen des Bewegungsstils. In den 1980er Jahren wurde der Panzula dann in den Townships von Pretoria und Johannesburg auf den Straßen getanzt, als Ausdruck des Widerstands. Von diesen aggressiv-rebellischen Wurzeln ist bei Impilo Mapanzula und Jeremy Nett nichts mehr zu spüren. Wenn sich irgendwann ein Lichtstrahl durch den Nebel kämpft, schwebt dort ein einzelner Mensch über den grauen Planeten Bühne. Ein federleichtes Trappeln, ein Gleiten wie im Moonwalk, ansatzlose, gummiweiche Sprünge, nur ab und zu ein schneller, trotziger Kick in die Luft. Ein Tanz wie auf Wattewölkchen. Dazu Jazzkompositionen von Alice und John Coltrane sowie dem Südafrikaner Beki Mseleku, die allesamt aus dem Irdischen abheben und ins Kosmische zielen. Auf zu den Sternen also, auch wenn in den Füßen noch die Vergangenheit steckt. So schickt Choreograf Jeremy Nett mit seinem Retrofuturismus die afrikanischen Traditionen in den extraterrestrischen Orbit und spürt Verbindungslinien nach zwischen Afrika und der Afro-Diaspora. Nett selbst war Tänzer beim aufregend intellektuellen Choreografen Trudgell Harrell. Und wie bei Harrell hat auch bei Nett alles einen doppelten Boden. Was einfach wunderbar poetisch aussieht, ist konzeptuell aufgeladen. So dürfte die Andromeda-Assoziation des Anfangs nicht zufällig auch ein Verweis auf die mythologische Figur sein, die laut Ovid eigentlich dunkelhäutig war, doch in der europäischen Kulturgeschichte weiß abgebildet wurde. Ein Whitewashing, dem Nett nun entschieden seinen Flug in ein schwarzes Universum entgegensetzt. Am Ende lässt er die 5 Tänzer, 4 Männer und eine Frau, gemeinsam abhotten wie in einer Jam-Session. Da übertrumpfen sich die individuellen Panzula-Stile an Leidenschaft und Energie. Da zeigt man sich die schnellsten Füße und feuert sich lautstark an. Dann sind wir wohl angekommen auf dem schwarzen Kometen der Freiheit.
Nicole Strecker über den Tanzabend Blue Nile to the Galaxy Around Olodumare beim Impulse-Festival in Köln. Und man merkt, dass die Spielzeit sich dem Ende nähert, wenn es immer mehr Festivals gibt. Und in Berlin fand ein Festival statt, das gestern zu Ende ging, Performing Exiles, das Künstler aus dem Exil präsentiert, die in Berlin leben. Dazu gehört auch der iranische Filmregisseur Mohammad Rasulov, der 2024 aus seiner Heimat floh und beim Performing Exiles seine erste Theaterarbeit vorstellte. Zum Finale des Festivals gab es einen 3-tägigen Bühnenmarathon mit insgesamt 45 Shows von 150 Künstlern. Wer sich zuerst angemeldet hatte, bekam für eine Stunde die Bühne. Barbara Behrendt hat mit den Teilnehmern über die Begriffe Exil, Diaspora und Migration gesprochen.
Während das Publikum aus Mokka-Tässchen trinkt, hält Temetra Harisani einen Vortrag über das Ritual des Kaffeesatzlesens in Griechenland. Die Daten, die sie mit uns sammelt, fließen in ihre Werke als bildende Künstlerin ein.
It was happening mostly between women of the working class.
Das Kaffeesatzlesen ist eine Tradition von Frauen aus der Arbeiterklasse. Anhand der Symbole im Kaffeesatz konnten und können sie über Dinge sprechen, die gesellschaftlich tabuisiert sind. Schließlich dürfen wir selbst die Tassen umkippen und Zeichen in den sich bildenden Schlieren entdecken.
Ja, das ist ja ein Engel hier.
Meine Sitznachbarin findet neben einem bauschigen Engel eine Insel, die wie Sylt aussieht. Ich dagegen die Wolke einer Atombombe. Was das wohl übers eigene Mindset aussagt? Harisanis Lecture ist Teil des Bühnenmarathons 100 Grad Diaspora. Internationale KünstlerInnen treten hier nach dem Prinzip auf, wer zuerst kommt, malt zuerst. Der Andrang war groß. Als nach 36 Stunden 300 Bewerbungen eingegangen waren, schlossen Sophie Blomen und Matthias Lilienthal, künstlerische LeiterInnen des Festivals, die Ausschreibung.
Als wir angefangen haben, die Festival-Edition zu planen, haben wir viel darüber gesprochen, dass es für Künstlerinnen im Exil oder in der Diaspora immer schwieriger ist, explizit in Berlin Aufführungsmöglichkeiten zu bekommen.
Im Zeichen von steigenden Produktionskosten und sinkenden Kultursubventionen findet Blomen es richtig, ein so repräsentatives Haus wie Ablegers der Berliner Festspiele für die wenig sichtbare Diaspora-Community zu öffnen. Und zwar unkuratiert, um einen ungefilterten Blick fürs Publikum zu ermöglichen.
Thematisch, glaube ich, ist es schon so eine tendenziell kritische Auseinandersetzung mit der Welt, in der wir leben. Also es gibt schon auch viele Arbeiten mit so autobiografischen Bezügen.
Die Vielfalt der Zufallsauswahl beim Festival erstaunt. Von mexikanischer Folklore bis Bewegungstheater aus Westafrika ist alles dabei. Einen Höhepunkt bildet die kluge Lecture-Performance des iranischen Kollektivs Rebel ist Haar. Die Wissenschaftlerin Azadeh Ganji rollt darin die Ermordung des kanadisch-iranischen Professors und Umweltschützers Qavus Seyed Emami auf. Er wurde 2018 wegen angeblicher Spionage inhaftiert und im Evin-Gefängnis in Teheran umgebracht. Hintergrund sind lukrative Geschäfte der Regierung, denen Seyed Emamis Umweltorganisation im Wege stand.
What we would like to show is actually how any desire for change.
Sie wolle, so Azadeh Ganji im Gespräch, verdeutlichen, dass jedweder Wunsch nach Veränderung in einer nicht demokratischen Situation zum Kampf gegen das System führt. Auch bei Qavus Seyed Emami, der kein Aktivist war, sondern friedlich die Natur bewahren wollte. Künstlerisch sind viele Performances nicht herausragend. Inhaltlich erlebt man aber einen bunten Strauß an Themen, die die internationale Community umtreiben. Azadeh Ganji dagegen ist es wichtig, dass hier ExilkünstlerInnen eine Stimme bekommen, die unzensiert über ihre Herkunftsländer sprechen können.
Is someone who is able to go back and forth an exiled person?
Es gehe nicht darum, sagt sie, etwas zu kritisieren, sondern zum Beispiel herauszufinden, was es für die eigene Kunst und Identität bedeutet, wenn sich ein Mensch im Exil trotzdem zwischen dem Herkunftsland und dem Exil frei bewegen kann. Dass solche Gespräche über Exil, Diaspora und Migration nun aber einen Ort haben, an dem sie geführt werden können, das ist der eigentliche Verdienst des Festivals.
Barbara Behrendt über das Performing Exiles Festival in Berlin, das gestern zu Ende ging. Es gibt diese Musikschachteln, die, wenn man sie öffnet, ein Lied abspielen. Und so etwas Ähnliches hat die Künstlerin Nevin Aladag in ihrer neuen Ausstellung auf der Mathildenhöhe in Darmstadt aufgestellt. Bei ihr ist es ein Kessel, der Musik macht, wenn der Deckel angehoben wird. Raise the Roof, heb das Dach, heißt die Schau, die ab heute geöffnet ist und die Rudolf Schmitz schon gesehen hat.
Trommeln, die eine Wüstendüne hinabrollen und vom Sand in Schwingung versetzt werden. Eine Blockflöte, die an einem Luftballon befestigt, pfeifend Richtung Himmel steigt. Eine seufzende Klarinette, die auf einem Autodach befestigt, durch die Stadt spazieren fährt. In drei Filmen, entstanden in Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Stuttgart, wo die Künstlerin aufgewachsen ist, in Berlin, wo sie seit 20 Jahren lebt und arbeitet, zeigt Nevin Aladag, wie Städte und ihre Umgebung Musikinstrumente zum Tönen bringen. Ein poetischer Gedanke, der sich in zauberhaften Bildern und zärtlich-zaghaften Klängen manifestiert.
Ich glaube, mein Interesse daran, den Instrumenten, den Objekten, den Städten, den Umständen eine Stimme zu verleihen, hat damit zu tun, dass neue Sprachen, neue Kommunikationswege entstehen, die im Prinzip verschiedene Ursprünge haben, auch in der Gesellschaft verschiedene Ursprünge haben, aber auch verschiedene Kapazitäten erzählen und auch etwas ist, was unweigerlich immer im Wandel ist und sich immer wieder neu definiert.
In neuesten Arbeiten, Vibrating Images, rechteckigen Holzkörpern, bringt Nevin Aladag Malerei und eingefügte Musikinstrumente wie Triangel, Trommeln, Panflöten zusammen. Werden die Wandobjekte bespielt, überträgt sich die Vibration auf den Raum auf Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Vibrating Images mit ihren schwarzen Rahmungen und flächig wellenförmiger oder ornamentaler Bemalung sind ein augenzwinkernder Versuch, Bilder in Bewegung zu versetzen, ihnen ein zweites Leben einzuhauchen, sie von der Hängewand zu emanzipieren. Und Augenzwinkern ist auch dabei, wenn Nevin Aladag ein gutbürgerliches Musikzimmer nachstellt, wenn sie Jugendstilmöbel präsentiert, die durch sanfte Eingriffe wie applizierte Glöckchen, Rasseln, aufgezogene Saiten in Objekte verwandelt werden, die auf ihre Aktivierung warten. Wie der höhenverstellbare Klavierstuhl, in den eine Konzertina eingebaut wurde.
Man kann sich draufsetzen, man wird sozusagen mit dem eigenen Körper auch zum resonierenden Körper und es hat auch was Therapeutisches, wenn man spielt, aber auch hier geht es darum, wie ist das Zusammenspiel und wie klingen diese Möbel oder was passiert eigentlich, wenn man die Möbel und auch die Begriffe aus einem Kontext zieht und in einen neuen setzt und somit auch hinterfragt.
Es wird im Lauf der Ausstellung immer wieder Musiker und Musikerinnen geben, die sowohl die Vibrating Images als auch das Musikzimmer zum Klingen bringen. Zum Begleitprogramm der Ausstellung gehören auch Performances mit sogenannten Body Instruments. Das sind zu Kleidungsstücken umgearbeitete Musikinstrumente, wie Fußschellen oder flügelförmige Akkordeons.
Ich muss feststellen, Musik ist einfach ein sehr verbindendes Element. Man kommt schnell in Dialog. Es wird erstmal gelacht und danach wird sozusagen nachgedacht, was auch schön ist.
Kein Zweifel, dass Nevin Aladars Kulturen, Länder und Mentalitäten zusammenführenden Werke von einer Utopie gesteuert sind, der einer offenen, neugierigen, multikulturellen, angstfreien Lebensform.
Also wir haben diesen Moment eigentlich schon, in dem wir zusammenleben und in dem wir auch Neues zusammen kreieren und wie gesagt uns gegenseitig beeinflussen auf verschiedenen Ebenen. Das Leben an sich findet ja so ähnlich statt, wie die Instrumente es auch erzählen, und zwar selbstverständlich.
Nicht zuletzt dieser fröhliche Collagenoptimismus macht die Ausstellung auf der Darmstädter Mathildenhöhe zu einem lang nachklingenden Erlebnis.
Rudolf Schmitz über die Ausstellung Raise the Roof mit Werken der Künstlerin Nevin Aladar. In den Kulturmeldungen mit Henning Hubert geht es jetzt um eine Einschätzung der Stimmung im Iran.
Die iranische Exilkünstlerin Parastu Forouhar befürchtet nach dem Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran ein brutaleres Vorgehen gegen die Zivilgesellschaft in der Islamischen Republik. Das Regime versuche, jede oppositionelle Stimme mundtot zu machen, sagte sie im Deutschlandfunk. Nach ihren Informationen formiert sich aber Widerstand. Insbesondere werde Hafturlaub für politische Gefangene und Intellektuelle, etwa aus dem Evin-Gefängnis, gefordert.
Da formiert sich beispielsweise eine große Welle an Protest mit Petitionen, mit Interviews, mit Forderungen der Familien. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie die Menschen versuchen, in jeder Situation vor ihre Rechte zu stehen.
Parastu Forouhar im DLF. Seit 30 Jahren lebt die Künstlerin in Deutschland, bereist aber einmal im Jahr den Iran. Nach jahrelanger Restaurierung ist der Familienwohnsitz des Malers Paul Cézanne im südfranzösischen Aix-en-Provence wieder geöffnet. Seit dem Wochenende offenbart er für 18 Euro Eintritt die Freskenkunst, mit der Cézanne Wände in seinem Elternhaus überziehen durfte. Meist sieht man Kopien. Bei der Restaurierung des Jardin Buffon traten aber auch bislang unbekannte Wandmalereien Cézannes noch im Stile der Romantik zutage. Eine Hafeneinfahrt und ein nebliger Himmel, vermutlich um 1860 entstanden und dann von späteren Besitzern überdeckt. Als nächstes soll der angrenzende Park in den Zustand von vor 170 Jahren versetzt werden. Die Staatskapelle Dresden ist heute im sächsischen Gorisch mit dem internationalen Schostakowitsch-Preis ausgezeichnet worden. Damit wurde das Engagement des Traditionsorchesters für die dortigen Schostakowitsch-Tage gewürdigt. Der sowjetische Komponist Dmitri Schostakowitsch war zu DDR-Zeiten zweimal in dem Kurort und komponierte dort sein 8. Streichquartett. Im Vorjahr ging die Auszeichnung an seine Witwe Irina Antonowna Schostakowitsch. Zur Eröffnung am Donnerstag hatte die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa gesprochen. Mehr als 300.000 Besucher zählte das Festival. In Großbritannien haben zwei Bands ihren Auftritt beim Glastonbury Festival für anti-israelische Parolen und Kritik an der britischen Regierung genutzt. Die Konzerte wurden zum Teil vom öffentlich-rechtlichen Sender BBC live übertragen. Die Polizei prüft nun die Auftritte des Duos Bob Weilen und der irischen Band Kneecap auf strafrechtliche Inhalte. Der Sender selbst warnte auf dem Bildschirm vor sehr starker und diskriminierender Sprache. Einige Sätze und pro-palästinensische Sprechchöre seien zutiefst beleidigend. Gesundheitsminister Streeting erklärte, er finde es abstoßend, dass offensichtlich in dem Konflikt ein Punkt erreicht sei, an dem man die eine oder andere Seite anfeuern soll, als wäre sie eine Fußballmannschaft.
Das waren die Kulturmeldungen mit Henning Hubert. Was auf dem SPD-Parteitag besprochen wurde, dazu gleich mehr in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.